Geirrt? Nein, gelernt. Und ich sage wie immer, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und dass du dir heute die Zeit wieder nehmen möchtest, um uns zuzuhören. Was habe ich heute mitgebracht? Wer kennt das nicht? Jemand fällt lange aus und da muss dann endlich schnell mal Ersatz her. Eine Vertretung auf Zeit könnte doch da eine gute Lösung sein. Deshalb habe ich heute das Thema befristete Verträge im Gepäck. Mein geschätzter Kollege Werner Koch kennt sich als Jurist für Arbeitsrichter echt gut aus. Er klärt uns heute auf, was man bei befristeten Verträgen beachten muss. Ja, damit man seine Probleme gelöst bekommt und nicht am Ende noch mehr Probleme hat. Kommt mit, ich glaube, er ist schon da. Hallo Herr Koch, ich freue mich, dass Sie wieder hier bei mir zu Gast sind.
Hallo Frau Wolf, die Freude ist ganz meinerseits.
Bevor wir lange Vorreden halten, weil wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile, wir haben schon ein paar Folgen aufgezeichnet, stürzen wir uns mal gleich in die nächste Thematik. Und zwar soll es ja heute um befristete Verträge gehen. Habe ich das so richtig ausgedrückt?
Jein, neue Frage sagt man immer Befristung. Das Gegenteil ist ein unbefristeter Vertrag. Aber
Ja.
man kann auch sagen, Verträge von unbestimmter Dauer.
Okay. Aus der Vielzahl der Fälle, die uns ja täglich auf dem Tisch landen, da habe ich jetzt mal einen rausgesucht, den ich mal vor einiger Zeit selbst hatte. Eine Kollegin hat sich ins Krank verabschiedet. Und zwar wurde sie eine Woche krank geschrieben, noch eine Woche, dann 2 Wochen, 3 Wochen. Also dann war irgendwie klar, das wird eine längere Geschichte. Und die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier waren, die haben mich dann auch gefragt, sagen Sie mal, Frau Wolf, wir müssen jetzt die ganze Zeit immer für die Kollegin, die jetzt ausfällt, mitarbeiten. Können Sie denn da nicht mal jemanden einstellen, damit wir hier wieder eine Entlastung finden? Ich habe damals gedacht, oha, wenn ich das jetzt mache und die kommt aber wieder zurück, was mache ich denn dann? Herr Kollege Koch, ich weiß ja, was wir damals gemacht haben, aber Sie können das jetzt bestimmt ganz gut verständlich, so wie immer, erklären, woran man da auch genau denken muss, damit man da keine Fehler macht.
Vielleicht zum Einstieg, weil diese rechtliche Bewertung, was denn die Regel im Arbeitsverhältnis ist, das will ich mal vorausschicken. Im Arbeitsrecht geht es ja um Arbeitnehmerschutz. Deshalb ist der, Klammer auf, unbefristete Vertrag, Klammer zu, das Wort unbefristet ist eigentlich nicht ganz korrekt, sondern ein Vertrag ohne bestimmte Zeitdauer, die Regel, der optimale Arbeitsvertrag endet dann, wenn der Mitarbeiter das Rentealter erreicht hat. Das wäre der Optimalfall, Arbeitnehmerschutz, weil das Einkommen vom Arbeitnehmer ist ja da davon abhängig, das Leben lang im Brot zu stehen. Also in Laiesprache sagt man immer, unbefristeter Vertrag ist nicht ganz korrekt. Es ist auch eine Befristung, weil das Ausscheiden mit der Regelaltersgrenze ist eigentlich auch eine Befristung.
Ja, das stimmt. Man arbeitet ja auch nicht über seinen Tod hinaus.
Genau, das wäre ein unbefristeter Vertrag bis zum Lebensende. Deshalb das Ausscheiden, Lebensaltersgrenze, auch eine Befristung. Das sagt zwar unbefristeter Vertrag in der Laiensprache, aber es ist ein Vertrag von unbegrenzter Dauer. Und dann, wenn das die Regelaltersgrenze eintritt, scheidet man nach dem Vertrag oder dem Tarifvertrag aus. Es ist die Regel wegen Arbeitnehmerschutz, das gesicherte Einkommen. Das heißt umgekehrt, wenn ich einen Vertrag befristen will, so wie vielleicht in dem Fall hier, wo eine Befristung wegen Krankheit in Frage kommt, brauche ich einen sachlichen Grund. Nämlich die Ausnahme, ich brauche einen sachlichen Grund. Und das steht im Teilzeit- und Befristungsgesetz drin, in dem Paragraph 14. Und das Teilzeit- und Befristungsgesetz, das nennt 8 Beispiele, nachdem der Gesetzgeber eine Befristung zulässt. Ich lese gerade mal die Beispiele kurz vor, weil wir können nicht auf alles eingehen. Der Paragraph 14 Absatz 1 sagt, dass eine Befristung zulässig ist bei einem vorübergehend betrieblichen Bedarf. Erste Variante kommt sehr häufig vor. Befristung im Anschluss an eine Ausbildung. Der Arbeitnehmer zur Vertretung eingestellt wird. Das ist relevant, Vertretung.
Das wäre ja
Eigenart,
so das, woran ich jetzt gedacht
genau.
hatte, ne?
Dann kommt noch die Eigenart der Arbeitsleistung. Das sind so Saisonverträge, die Befristung zur Erprobung dient. Oder wenn die Befristung Gründe in der Person des Arbeitnehmers hat. Oder die Befristung wegen begrenzter Haushaltsmittel erforderlich ist. Oder wegen gerichtlichen Vergleich. Ich will heute eigentlich wegen der beschränkten Zeit nur auf diese Vertretungsfälle eingehen, dann vielleicht noch auf den betrieblichen Bedarf und dann vielleicht, wenn man noch Zeit habe, auf die persönlichen Gründe. So, jetzt habe Sie gesagt, Ihre Mitarbeiterin ist krank, fällt länger aus. Das wäre typischerweise der Fall, wie in der Nummer 3 steht, der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird. Vertretungsfall. Und typischer Fall dieser Vertretung ist krankheitsbedingter Ausfall, könnte aber auch Elternzeit sein oder Beurlaubung, Urlaub, aber Krankheit ist ein typischer Fall der Vertretung. So, jetzt gibt es bei Krankheit verschiedene Möglichkeiten. Wenn ein Mitarbeiter krank ist, wissen Sie ja in der Regel nicht, wie lang wird er krank. Steht ja ganz selten fest. Jetzt ist dieser krankheitsbedingte Ausfall, müssen Sie als Arbeitgeber eine Prognose treffen. Die Prognose geht dahin, muss ich mit der Rückkehr des Arbeitnehmers wieder rechnen? Wenn Ihre Prognose dahin geht, nee, der kommt wahrscheinlich nimmer, weil er immer wieder länger krankgeschrieben wird, dann ist die Prognose, dass er irgendwann wiederkommt, wird immer geringer. Das heißt, irgendwann ist die Prognose entscheidend, er wird schon wiederkommen, Schall und Rauch, dann wäre eine Befristung nicht mehr möglich. Also das heißt, die Prognose, er kommt wieder, muss vorliegen. Und diese Prognoseentscheidung, die Sie treffen, die ist auch noch gerichtlich überprüfbar. Das heißt, wenn es einen Rechtsstreit geben wird, ob die Befristung wirksam ist, kann dieser Arbeit das Gericht prüfe, ob die Prognose richtig ist. Und die Prognose, jetzt ist der zweite wichtige Grund, geht auf die Rückkehr. Sie müssen als Arbeitgeber nicht prognostizieren, wann kommt er zurück und in welchem Umfang. Bei der Krankheit wissen Sie es oft nicht, wann er zurückkommt. Manchmal wissen Sie es, wenn er operiert ist und weiß, in 2 Monaten bin ich wieder fit, komm dann. Das heißt, die Prognose geht nur auf den krankheitsbedingten Ausfall, nicht auf Datum Rückkehr und nicht auf den Beschäftigungsumfang. Es kann ja auch sein, dass der Mitarbeiter nach der Krankheit nur noch halbtags arbeiten kann. Das hat nämlich folgende Konsequenz. Wenn Sie jetzt eine Krankheitsvertretung einstellen, was ja nach dieser Nummer zulässig ist, muss der Arbeitgeber, ich nehme jetzt mal das Beispiel, Lieschen Müller ist 100% beschäftigt und fällt jetzt aus bis 31. Dezember. Das steht fest, krankheitsbedingt. Dann kann der Arbeitgeber eine Krankheitsvertretung einstellen, aber es liegt in seiner Unternehmerentscheidung, ob er sagt, ich stelle Krankheitsvertretung nur halbtags ein, die andere Hälfte wird irgendwie rausgeschwitzt oder brauche ich nicht, oder ich stelle die Krankheitsvertretung nur bis Ende November ein. Einen Monat habe ich ohne Krankheitsvertretung. Das darf der Arbeitgeber. Das ist seine Unternehmerentscheidung, weil, wie schon gesagt, die Prognose muss sich nicht auf die Dauer und auf den Beschäftigungsumfang beziehen. Also oft die Frage in der Praxis, wenn Lieschen Müller als Vollzeitkraft ganztags ausfällt bis zum Ende Dezember, kann ich sehr wohl eine Krankheitsvertretung einstellen, bis beispielsweise Ende November halbtags ist zulässig. So. Jetzt gibt es zwei Varianten der Befristung. Es gibt die kalendermäßige Befristung und die Zweckbefristung. Was heißt kalendermäßig? Kalendermäßig heißt, das Ende des befristeten Vertrags lässt sich aus dem Kalender ermitteln. Beispiel wäre, ne, klassisch, ich befriste bis zum 31. Dezember. Klares Datum aus dem Kalender möglich. Genauso ist am aus dem Kalender möglich. Befristung, ich schreibe rein, befriste Vertrag für 6 Monate. Was 6 Monate sind ab Vertragsabschluss, ist auch aus dem Kalender ersichtlich. Ne? Ist
Mhm.
also die kalendermäßige Befristung. Jetzt gibt es aber noch die Zweckbefristung. Der Arbeitgeber könnte genauso gut einen befristeten Vertrag abschließen, wo drin steht, für die Dauer des krankheitsbedingten Ausfalls von Lieschen Müller.
Aha.
Da steht jetzt kein Datum drin. Ne? Ist aber möglich, weil der Vertrag auf den Zweck des Ausfalls gerichtet ist. Jetzt ahnt man aber schon das Problem. Lieschen Müller ist jetzt irgendwann gesund, klopft bei Ihnen wieder als Chefin an und sagt, da bin ich wieder, mir geht's gut. Was ist jetzt mit der Vertretung? Da ist ein Teilzeitbefristungsgesetz geregelt, dass dieser befristete Vertrag so lang gilt, der Arbeitgeber hat eine Frist von 14 Tagen, dem Vertreter diese Zweckerreichung mitzuteilen. Das heißt, wenn jetzt die Vertretungskraft Max Meyer da ist, dann müssen Sie Max Meyer sagen, der Zweck Krankheitsvertretung Lieschen Müller ist eingetreten, Lieschen Müller ist wieder da, Ihr Vertrag läuft in 14 Tagen aus. Ne? Es steht auch im 14. Teilzeitbefristungsgesetz drin. Ich lese es mal vor.
Herr Koch, bevor Sie den vorlesen, ich weiß, das passt jetzt vielleicht nicht so ganz
Ja.
hierhin. Wie oft kommt denn sowas vor? Weil man braucht ja auch jemanden, der die Vertretung macht und sich auf so einen Deal einlässt, zu sagen, es kann auch sein, dass ich kurzfristig den Job, den ich jetzt vertretungsweise übernommen habe, innerhalb von 14 Tagen wieder los bin.
Ja, Sie müssen überlegen, für den, der den Vertretungsvertrag kriegt, 14 Tage sind verdammt kurz. Ne?
So ist
Da
es.
erwarte in 14 Tagen habe ich schnell einen neuen Job.
Genau. Wie
Ja,
attraktiv
oh.
ist das für jemanden, ne?
Bei uns in der Praxis ist in der Regel, das muss ich auch noch erwähnen, gibt es ja auch eine Verknüpfung von zwei Daten. Ich kann die Zweckbefristung mit der kalendarischen Befristung verbinden. Also, mir könnt für die Krankheitsvertretung auch den Vertrag so gestalten. Krankheitsvertretung für die Dauer der Krankheit von Lieschen Müller längstens bis zum 31.12.
Ah ja,
Das ist ja
okay.
eine kleine Entschärfung. Das heißt, das Datum dann zuerst eintrifft. Ne? Wenn sie länger wie am 31.12. krank ist, die Lieschen Müller, dann läuft der Befristungsvertrag 31.12. aus. Ist Lieschen Müller, kommt sie vom 31.12. zurück, läuft der Vertrag dann aus. Also das gibt mehr Sicherheit, diese Verbindung von Zweck- und Kalenderbefristung. In der Praxis bei uns war es, wir gucken schon wegen der attraktiv für den Vertrag, für den Vertreter, dass man eine kalendarische Befristung macht. Und wenn man ehrlich ist, es ist ja in Großbetrieben die Gefahr, dass jemand eingestellt wird, befristet und plötzlich dann ohne Arbeit da ist. Die hält sich in Grenzen. Ne? Und ja, so, Lieschen Müller kommt wieder, dann ist aber der Max Meyer krank, dann mal, sagen wir mal, die Möglichkeit, wieder einen neuen befristeten Vertrag für Krankheitsvertretung Max Meyer abzuschließen. Und es kommt öfters vor. Ne? Also, Lieschen Müller könnte ja auch immer wieder neue Krankschreibungen bringen, solange bis irgendwann die Prognose, dass sie wiederkommt, juristisch tot ist. Oder es könnte im Unternehmer immer wieder jemand Neues krank sein.
Aber da gibt es doch auch die Regel, dass man das nicht ohne Ende
Genau, da
ja.
ist nämlich die interessante Frage, jetzt, wenn ich jetzt so Großunternehmer bin und es ist ständig jemand krank, dann wird die Rechtsprechung sagen, also lieber Arbeitgeber, jetzt die 53. Befristung,
Ja.
das ist ja ein Dauerbedarf, ne?
Ja,
Krankheitsbedingt.
genau.
Wo da die Grenze ist, ist Rechtsprechung, kann kein Mensch sagen, aber je mehr das Befristungsfälle auftauchen, umso schlechter ist dann die Prognose des Arbeitgebers, dass der Bedarf nur von vorübergehender Dauer ist. Ne? Irgendwann kippt es dann und wenn dann sagt der Arbeitsgericht, das ist ja ein Dauerbedarf, Befristung nicht möglich. Und da muss einem ja auch die Konsequenz klar sein, wenn die Befristung unzulässig ist, das heißt, kein Befristungsgrund nach dem Teilzeitbefristungsgesetz vorliegt, dann wird aus dem befristeten Vertrag ein unbefristeter. Klammer auf, ein Vertrag bis zur Erreichung der Lebensaltersgrenze, ne, was ja auch ein
Genau,
Vertrag ist.
ja. Herr Koch, jetzt habe ich Sie aber unterbrochen, weil eigentlich wollten Sie ja was vorlesen.
Ja, und da, ne, dass das noch einmal klar ist, diese 14-Tage-Frist bei der Zweckbefristung, ne, das steht in dem Paragraph 15 Teilzeitbefristungsgesetz drin, Absatz 2, ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet mit Erreichen des Zwecks, frühestens jedoch 2 Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber. Wenn der Arbeitgeber das verpennt, das schriftlich mitzuteilen an die Krankheitsvertretung, läuft halt der Vertrag weiter.
Unbefristet dann, also
Solange
unbefristet, das
der
heißt bis zum
Arbeitgeber
Eintritt der Rente.
Zweckerreichung, ne, bis der Arbeitgeber die Zweckerreichung mitteilt. Ne.
Ach so,
Ein unbefristeter Vertrag entsteht nur aus 2 Gründen. Erstens, ein Befristungsgrund nach dem Teilzeitbefristungsgesetz liegt nicht vor. Klammer auf, es gibt noch die Ausnahme Befristung ohne Sachgrund, kommen wir noch zu. Also wenn ein Befristungsgrund nicht vorliegt. Oder B, was auch gefährlich ist, die Befristungsabrede bedarf der Schriftform. Da muss man wissen, es wissen auch viele Laien nicht, ein Arbeitsvertrag kann eigentlich auch mündlich abgeschlossen werden. Ne? Diese gesetzlich vorgeschriebene Schriftform gibt es da nicht. In der Regel wird der Arbeitsvertrag schriftlich abgeschlossen aus Beweiszwecken und wegen Nachweisgesetz. Aber der befristete Vertrag bedarf zwingend nach dem Teilzeitbefristungsgesetz der Schriftform. Und wenn diese Schriftform, Klammer auf, was ist Schriftform? Persönliche Unterschrift, eigenhändische, unter diese Befristungsabrede nicht eingehalten wird, dann entsteht auch ein unbefristeter Vertrag, den man
Also
aber
dann.
auch wieder nach dem Teilzeitbefristungsgesetz kündigen kann. Ne? Das sind dann die Fallenheiten. Aber grundsätzlich, wenn kein Befristungsgrund vorliegt oder die Schriftform der Befristungsabrede nicht eingehalten wird, unbefristeter Vertrag. So, und jetzt bei dieser Krankheitsvertretung, also noch einmal zur Wiederholung, muss klar sein, der Arbeitgeber kann aus Unternehmerentscheidung jemand einstellen für die nicht die ganze Dauer der Krankheit, nicht im vollen Beschäftigungsumfang, da ist er frei, das ist Unternehmerentscheidung. Er muss nur die Prognose treffen, dass die Person, die krankheitsbedingt ausgefallen ist, wieder zum Dienst zurückkommt. So, und jetzt tue ich es noch ein bisschen komplizierter machen, das kommt auch vor. Lieschen Müller ist krank und die Krankheitsvertretung macht einen Mitarbeiter, der schon da ist, der Max Meyer, und ich stelle da eine Vertretung für den Max Meyer ein. Also, wir nennen das eine Kettenbefristung. Ist möglich, der Arbeitgeber kann durch seine Organisationsentscheidung den Betrieb so organisieren, dass ein vorhandener Mitarbeiter den Ausfall übernimmt oder 2 Mitarbeiter sich das teilen. Ne? Und er jemand einstellt für einen ganz anderen Job. Der Arbeitgeber muss allerdings diese Kausalität, ne, dass diese Einstellung von dem Vertreter kausal zusammenhängt mit dem krankheitsbedingten Ausfall von Lieschen Müller. Das muss er darlegen. Also wenn er darlegt, Lieschen Müller habe ich ersetzt durch Max Meyer, der in einer anderen Abteilung ist, der macht es mit. Und da jetzt der Max Meyer ausfällt, stelle ich für den Max Meyer Herrn XY ein. Wenn das der Arbeitgeber darlegen kann, ist das okay. So, das sind so die Fallstricke bei der krankheitsbedingten Nachbesetzung. Es ist ein legitimer Grund, der im Teilzeitbefristungsgesetz drinsteht, ist nämlich Vertretungsfall. Weitere Vertretungsfälle wären, kommt in der Praxis oft vor, jemand geht in Elternzeit, fällt aus oder jemand lässt sich beurlauben, wäre der gleiche Vertretungsgrund. Nur vielleicht ein bisschen leichter bei Beurlaubung, bei Elternzeit steht meistens das Enddatum fest. Bei der Krankheit steht das Enddatum oft nicht fest, wann er wiederkommt.
Ich glaube auch so diese krankheitsbedingten Ausfälle und Vertretungen, das ist, glaube ich, immer so das Schwierigste, also
Ja.
als Vorgesetzte.
Ja.
Was ich aber schon so verstanden habe, auch aus den vergangenen Folgen heraus, ist, dass man als Chef oder Chefin viel mit Prognostizieren beschäftigt ist. Das war
Ja.
ja auch bei der Abmahnung oder Kündigung so. Und das haben wir jetzt auch wieder.
Wenn man ehrlich ist, das ist, wenn man Führungskraft ist, eine schwierige Entscheidung, diese Prognose zu treffen, zumal die gerichtlich überprüft wird. Jetzt überlegen Sie mal, jetzt haben Sie einen Mitarbeiter, der bringt Ihnen erstmal eine Krankmeldung für 3 Wochen. Dann wird, denke ich, ein normaler Arbeitgeber nicht auf die Idee kommen, für 3 Wochen jemand einzustellen. Ne? Erstens finden wir 3 Wochen niemand. Zweitens, bis der eingearbeitet ist, sind die 3 Wochen rum. Also das heißt, die 3 Wochen Krankheit wird rausgeschwitzt. Ne? Müsse Kollege mitmachen durch Überstunde oder es bleibt liegen oder sonst was. Jetzt kommt nach 3 Wochen die nächste Krankmeldung. Noch einmal 3 Wochen. Da gibt es jetzt Fälle, da wird es immerhin ausgeschoben, das Ende. Dann sagen sie dann als Chef, ah, jetzt kann ich den Ausfall nicht mehr durch Personal, das da ist, kompensieren. Und dann müssen sie diese Prognose treffen. Fällt jetzt Lieschen Müller noch länger aus oder kommt sie demnächst? Und das ist
Genau, weil man ist ja nicht unbedingt informiert. Also
ja.
es ist natürlich schön, wenn man weiß, was hat derjenige denn,
Ja.
aber voraussetzen kann ich es nicht, dass man mir
So.
das erzählt, ne?
Genau, der Arbeitnehmer ist ja nicht verpflichtet, dem Arbeitgeber die Diagnose mitzuteilen, aber
Genau.
fairerweise muss man sagen, wenn ein Mitarbeiter sich krank meldet, muss er der Arbeitgeber informieren über die voraussichtliche Dauer. Ne? Nur
Ja.
irgendwann das Problem ist, das läuft in der Praxis auch immer ein bisschen schief, wenn jemand schon aus der Lohnfortzahlung draus ist, der 6 Wochen, dann tauchen in der Regel die Mitarbeiter in die Versenkung und melden sich beim Arbeitgeber nicht. Ne?
Ja.
Da eigentlich verpflichtet werden, aus dem Grund, weil ein Arbeitgeber planen muss, Prognose treffe, brauche ich Ersatzkraft. Ne?
Ja, genau. Aber das ist ja irgendwie dann noch mal so ein anderes Problem oder Herausforderung, so will ich es mal nennen, weil es wirkt sich natürlich auch auf das Arbeitsklima der anderen aus,
Ist
ja,
es.
die immer kompensieren müssen.
Ja. Also das ist auch in der Praxis, sag mal, der größte, ja, Punkt, wo das Team belastet ist, wenn jemand auf Dauer ausfällt, länger, ist es fürs Team und für den Dienstgeber leichter, er kann planen.
Ja,
Es steht
genau.
Kurzerkrankungen. Ne? In der Regel nicht durch Nachbesetzung kompensiert werde, sondern auf dem Team die Arbeit aufgeteilt. Also in der Praxis ist wirklich dieser Vertretungsfall der häufigste. Der zweithäufigste in der Praxis ist dann halt Aufgaben von begrenzter Dauer.
Was wäre denn das, so eine Art Projekt, das
In der
man
Regel
durchführen möchte und
gibt es da 3 Fallvarianten bei Aufgabe von begrenzter Dauer. Das eine wäre, wo man sofort dran denkt, vorübergehender Mehrbedarf. Ne? Das wäre
Ja.
der typische Fall Projekt. Ich habe ein Projekt, brauche jetzt jemand. Oder ich kriege einen eilischen Großauftrag, der schnell bearbeitet werden muss. Ne? Vorübergehender Mehrbedarf. Und da muss auch der Unternehmer wieder die Prognose stellen, ist dieser Mehrbedarf vorübergehend? Das heißt, irgendwann ist der Mehrbedarf vorbei und ich kann wieder mit meiner normalen Personalstärke den Job machen, also diese Prognose aufzutreffen. Vorübergehender Mehrbedarf. Typischer Fall, Projekt. Auftrag, Zusatzauftrag. Jetzt gibt es aber auch den umgekehrten Fall. Minderbedarf. Es kann in Zukunft ein Minderbedarf entstehen. Ne? Das heißt, ich weiß als Unternehmer, ich will Sparte meines Unternehmens abbauen, weil es nicht lohnt. Oder ich strukturiere den Betrieb um, dass ich weniger Personalbedarf habe. Könnte ich also jetzt jemand einstellen mit der Befristungsgrund künftiger Minderbedarf? In einem Jahr baue ich den Bereich ab, also stelle ich noch jemand für ein Jahr ein, muss aber auch wieder der Unternehmer diese Prognose, diese Unternehmerentscheidung, dass er in einem Jahr Minderbedarf hat, darlegen vor Gericht und auch beweisen. Und dann gibt es noch die dritte Variante des vorübergehenden Bedarfs, das sind die typischen Saisonarbeitsverträge. Also der typische Fall Landwirtschaft, ne? Wenn Erntesaison ist, wird jemand für die Erntesaison eingestellt. Oder in der Gastronomie, in der Haupturlaubszeit, wenn ich mehr Personal brauche. Also diese typische Saisonarbeitskräfte. Das sind die 3 Hauptbeispiele für den vorübergehenden betrieblichen Bedarf. Und auch bei diesem vorübergehenden betrieblichen Bedarf, ne, ist dann auch wieder das, was ich zur Krankheitsvertretung gesagt habe, wieder der Vertrag oder diese Befristungsabrede Schriftform. Und interessant ist, ne, nur die Befristungsabrede bedarf der Schriftform. Das heißt, in dieser Befristung muss nicht der Befristungsgrund drin sein. Also in Laiensprache übersetzt, wenn ich jetzt eine Krankheitsvertretung einstelle, Max Meyer als Krankheitsvertretung, muss in seinem Vertrag nicht drinstehen, Krankheitsvertretung oder Krankheitsvertretung für Max Meyer. Das wäre sogar problematisch, dann sieht der krank ist, ne? Aber es muss nicht einmal der Befristungsgrund drinstehen, ne? Sondern nur die Befristungsabrede. Die Dauer der Befristung bedarf der Schriftform.
Habe ich auch nicht gewusst.
Ja, etwas anderes gilt bei der Zweckbefristung. Wenn ich jetzt reinschreibe, für die Dauer der Erkrankung von Lieschen Müller, dann ist ja dieser Grund konstitutiv, ne, für den Vertrag. Da muss es dann drinstehen. Aber bei einer kalendermäßigen Befristung muss ein Befristungsgrund nicht genannt werden. Und wie schon
Ui,
gesagt,
das hört sich ziemlich komplex an, ne? Aber solche Fälle haben wir ja immer hier, ne?
ja. Und deshalb Rat, auch wegen Datenschutz nie reinschreibe, Krankheitsvertretung für Lieschen Müller. Ne? Datenschutzverstoß, Lieschen Müller, der Vertreter weiß, oh, Lieschen Müller ist krank, sondern nur, wenn man es reinschreiben will, nur Krankheitsvertretung, aber man muss es nicht.
Verstehe.
So, also. Wichtig ist zu wissen, diese Befristungsabrede braucht die Schriftform. Wenn die Schriftform nicht eingehalten wird, entsteht dieser in Anführungsstrichen unbefristete Vertrag. Ja, und ist aber nicht Hopf und Malz verloren. Wenn da dagegen verstoßen wird, gibt es noch die Möglichkeit, das Dienstverhältnis nach dem Teilzeitbefristungsgesetz zu beenden. Und dann noch der Vollständigkeit halber, was noch ein wichtiger Befristungsgrund ist, was in der Praxis so der dritthäufigste Grund ist, nach meiner Meinung, ist Gründe, die in der Person des Mitarbeiters liegen. Also das sind so die Standardfälle auf eigenen Wunsch.
Aha, weil ich wollte gerade schon nach einem Beispiel fragen,
Ja,
das auf
und da
eigenen
habe ich schon
Wunsch.
erlebt, dass dies auf eigenen Wunsch völlig falsch verstanden wird. Also wenn ich jemandem einen Vertrag gebe und da ist eine Befristung drin, und er unterschreibt den Vertrag und dann zu argumentieren, das ist ja eigener Wunsch, das zieht juristisch nicht. Ne? Juristisch ist ein eigener Wunsch, wenn der Mitarbeiter einen befristeten Vertrag abschließen will, auch wenn ich ihm als Arbeitgeber einen unbefristeten Vertrag anbiete. Also zu sagen, ich habe ihm befristete Angebot und er nimmt es an, ist es eigener Wunsch? Nicht so, ne? Aber auf
Nee, das
den könnte
wird da
man kommen. Ne?
interpretiert man ein bisschen zu viel rein, ne, in die
Ja, aber auf den
Unterschrift.
Gedanken für manche gekommen, das ist doch eigener Wunsch, wenn er den befristeten Vertrag unterschreibt, mitnichten. Ne? Setzt also voraus, auch wenn man ihnen einen unbefristeten Vertrag anbietet, der Mitarbeiter dann sagt, ich will aber nur einen befristeten Vertrag. Und das sind so typische Fälle, wenn jemand vielleicht als Student nur befristet arbeiten kann und dann danach, wenn er dann im Studium fertig ist, einen anderen Job sucht. Oder wenn jemand nur einen Vertrag abschließt, dass er sich in der Praxis Know-how erwerben kann. Ne, das Eigeninteresse sagt, ich mache jetzt mal ein paar Jahre Praxis in dem Unternehmen und bewerbe mich dann woanders. Der eigene Wunsch muss schon ersichtlich sein. Ne?
Ja, ah ja.
Also das sind nach meiner Meinung die drei wichtigsten Tatbestände der Befristung mit Sachgrund. Ne? Es zählt ja achte auf, die anderen fünf will ich jetzt gar nicht erwähnen, die sind in der Praxis weniger relevant. Was nämlich noch sehr relevant ist, und deshalb will ich das noch erwähnen, es gibt auch Befristungen ohne Sachgrund als Ausnahme. Und da passieren in der Praxis viele Fehler. Es gibt da drei Gründe nach dem Teilzeitbefristungsgesetz, dass man ohne Sachgrund befristen kann. Ich lese es mal vor, der häufigste Fall wird sein, das ist der Paragraph 14. Absatz 2 Teilzeitbefristungsgesetz, und ich lese gerade mal vor, die kalendermäßige, also kalendermäßige Befristung, keine Zweckbefristung eines Arbeitsvertrags ohne Vorliegen eines sachlichen Grunds ist bis zur Dauer von 2 Jahren zulässig. Also nicht länger. Ne? Und bis zu dieser Gesamtdauer von 2 Jahren ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung des kalendermäßig befristeten Vertrags zulässig. Und wenn
Das
ich
war das, genau.
gerade mal in Erinnerung rufen darf, das ist so heftig in der politischen Diskussion, ob diese sachgrundlose Befristung abgeschafft wird. Ne? Ne, das war immer mal politischer Vorstoß, diese Vorschrift abzuschaffen. Ich behaupte, irgendwann wird es kommen. Klammer auf, als Praktiker muss ich sagen, heute ist die Personalnot an Fachkräften so groß, dass eigentlich ein Arbeitgeber, der nur befristete Verträge anbieten kann, ja, keine Zusage mehr kriegt. Die Bewerber haben heute Auswahl, wenn sie
Ja.
einen unbefristeten Vertrag kriegen, sind sie weg. Also in der Praxis wird die Befristung, behaupte ich, immer weniger Rolle spielen. Aber in der Tat, es gibt die sachgrundlose Befristung, Obergrenze 2 Jahre. Und in den 2 Jahren darf ich das dreimal verlängern. Jetzt muss man natürlich wissen, was ist eine Verlängerung? Verlängerung heißt, also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, der erste befristete Vertrag ohne Sachgrund für ein halbes Jahr. Wenn ich das verlängern will, dann muss das nahtlos sein. Also es darf kein Tag dazwischen sein. Wenn der erste befristete Vertrag am 31.12. endet, muss der Folgevertrag ab 1.1. beginnen, nahtlos. Zweitens, der neue Vertrag muss schon abgeschlossen sein, bevor der erste beendet ist. Und dann kommt noch die dritte Voraussetzung und der neue Vertrag muss genau die gleiche Konditionen haben. Also das Gehalt, die Tätigkeit identisch. Tipp für die Praktiker. Oft kommt es vor, dass man verlängern will, aber zu anderen Konditionen,
Ja.
andere Beschäftigungsgrad beispielsweise, nicht mal zu 100%, sondern nur noch zu 50. Was muss ich dann machen? Den vorhergehenden Vertrag, der noch läuft, einvernehmlich reduzieren auf 50%, ne, dass dann quasi der erste Vertrag mit 50% endet und dann kann der neue Vertrag mit 50% zu der gleichen Konditionen weiterlaufen lassen. Also im Kopf muss bleiben, Verlängerung, drei Voraussetzungen, nahtlos, gleiche Konditionen und Vertrag fertig, bevor der alte abgeschlossen ist. So, und jetzt geht es noch weiter. Und das ist eine ganz gefährliche Vorschrift. Da kann ich noch einen Schmankerl dazu erzählen. Die Befristung, ne, diese sachgrundlose Befristung, ist nicht zulässig, steht im Gesetz drin, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Das heißt, das zuvor Beschäftigungsverbot. Wenn man jetzt das Gesetz genau liest, ich nenne es mal einen Praxisfall, Sie wollen Lieschen Müller wieder ohne Sachgrund befristet einstellen und stelle fest, die Frau Lieschen Müller war aber schon vor 25 Jahren bei Ihnen schon mal befristet beschäftigt.
Ja.
Dann wird es nach dem Gesetz nicht gehen. War zuvor schon mal bei Ihnen beschäftigt, auch wenn das 25 Jahre her ist. Und jetzt das Dilemma: Das Bundesarbeitsgericht hat dann das Problem erkannt und hat gesagt, also das ist eine lange Frist, das kann doch nicht sein. Und hat eine Frist vorgegeben: Frist der Verjährungsfrist. Ne,
Der
alles
Rettungsanker.
so ein Rettungsanker. Ist ja nachvollziehbar. Das Bundesarbeitsgericht wird aber vom Bundesverfassungsgericht zurückgepfiffen und hat gesagt, ja, das ist unzulässige richterliche Rechtsfortbildung. In dem Gesetz steht nichts von einer Frist. Das Bundesarbeitsgericht kann nicht einfach eine Frist vorgeben. Also wird diese Entscheidung vom Bundesarbeitsgericht wieder gekippt vom Bundesverfassungsgericht. Wenn mich jetzt jemand fragt, ja, was für Frist gilt denn jetzt? Schulterzucken. Hängt vom jeweiligen Gericht ab. Und da sage so die Juristen, Einzelfall, also wenn man sagt, je länger das zurückliegt, ist vielleicht zu prüfen, ist die damalige Beschäftigung mit der jetzigen irgendwie vergleichbar, ne? Also je näher, dass da Beziehung zwischen der damaligen Beschäftigung und der jetzigen besteht, umso eher ist es unzulässig. Wenn zwischen der alten Beschäftigung bezüglich Frist und Inhalt der Tätigkeit überhaupt kein Zusammenhang mehr besteht, kann man sagen, ist zulässig. Wann das soweit ist, hängt vom jeweiligen Gericht ab. Ob irgendwann das Gesetz geändert wird, nachdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, also die Rechtsprechung kann da nicht einfach eine Frist festsetzen, ne, dann müsste eigentlich der Gesetzgeber tätig werden, ne, ein Wink an den Gesetzgeber. Aber wir wissen ja, wie schwer sich der deutsche Gesetzgeber tut, irgendwelche Vorgabe von Rechtsprechung schnellstmöglich umzusetzen. Ne? Also
Ja.
das ist ein Risiko, da wäre nur mein Hinweis, da kann man auf die Nase fallen, Befristung ohne Sachgrund, gerade wenn eine Vorbeschäftigung irgendwann war, die Finger davon lasse, weil im Zweifel habe sie dann unbefristeten Vertrag. Gut, den könnte man wieder kündigen in der Probezeit etc., aber das ist Notanker. Ne?
Herr Koch, da muss ich jetzt noch mal ein Beispiel
Ja.
erfragen. Und zwar, wenn wir jetzt hier, ich sag mal, zwecks Ausbildung oder Studium jemanden haben, dann hat der ja einen befristeten Vertrag,
Ja.
der so lange läuft, bis die Ausbildung oder das Studium beendet
Ja.
ist.
Ja.
Wenn derjenige oder die dann eingestellt wird und bekommt einen befristeten Vertrag für 2 Jahre,
Ja,
geht das oder
das ist
geht
möglich.
das nicht?
Die Frage ist interessant, es ist aber möglich. Und diesen Vertrag vorher ist ja ein Ausbildungsvertrag. Ne?
Ja.
Das heißt, für diese Bewertung 2 Jahr Befristung ohne Sachgrund ist auf Arbeitsvertrag bezogen. Wird bedeutet, vorhergehender Ausbildungsvertrag mit dem gleichen Arbeitgeber ist unschädlich.
Das galt dann, der erste Befristete galt dann sozusagen mit Sachgrund und dann
Genau,
kommt
ja.
einer ohne Sachgrund,
Genau. Also,
richtig?
das ist auch nochmal zur Klarstellung: Ich kann auch Kettebefristungen machen mit vielen Sachgründen. Ne?
Ja.
Ich könnte jetzt jemanden einstellen, erstmal Krankheitsvertretung, da wäre der Sachgrund Vertretung. Dann kann es irgendwann vorübergehender betrieblicher Bedarf sein, dann kriegt er den nächsten Vertrag. Aber ich darf dann nimmer einen Vertrag ohne Sachgrund machen, weil er vor Tätigkeit hat. Umgekehrt, ich könnte jemanden 2 Jahre ohne Sachgrund befristen. Dann sind die 2 Jahre rum, dann kann ich aber sehr wohl danach einen Vertrag, einen befristeten, mit Sachgrund abschließen.
Das
Danke.
war jetzt auch noch mal spannend, genau.
Und wie schon gesagt, der Hinweis, wenn der Sachgrund nicht vorliegen würde, wird er aus diesem befristeten Vertrag ein unbefristeter werden. Mit der Konsequenz, dass ich den wieder nur beenden kann mit Hilfe einer Kündigung, wenn Kündigungsvoraussetzungen vorliegen.
Hui, Herr Koch, ich glaube, jetzt rauchen uns aber ganz schön die Köpfe.
Ja, und vielleicht noch eine Kleinigkeit, weil das in der Praxis immer auch schon vorkomme, dass Mitarbeiter, die einen befristeten Vertrag kriegen, andere Vertragskonditionen kriegen. Schlechtere Vergütung wie jemand mit einem unbefristeten Vertrag. Das geht natürlich nicht. Das wäre eine Diskriminierung. Also jemand mit Befristungsvertrag darf nicht schlechter gestellt sein wie jemand mit einem unbefristeten Vertrag. Und auch, sag mal, wenn jemand nur Teilzeit arbeiten kann oder will, darf ich sowas, Teilzeitbegehre, auch nicht als Befristungsgrund nehmen. Das wäre auch eine Diskriminierung von Teilzeitkräften.
Ja.
Kommt also in der Praxis ab und zu vor.
Ich glaube, es kommt in der Praxis allerlei vor, was man sich so vielleicht gar nicht so ausdenken kann, weswegen es aber immer wieder neue arbeitsrechtliche
Ja.
Vorschriften gibt, oder?
Und dann ist es ja mit der Vorschriften noch nicht genug. Ne? Diese Aufzählung, und dann mache ich auch schon Schluss, im Teilzeitbefristungsgesetz in dem Paragraph 14, diese 8 Gründe sind nicht abschließend. Ne? Das Gesetz sagt ja, und das ist für die Nichtjuristen, wenn in dem Gesetz irgendwo drin steht, na, da steht drin, die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Und jetzt kommt das Wichtige, ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor. Das heißt, das Gesetz zählt nur Beispiele auf. Also gibt es noch andere Gründe, die dann die Rechtsprechung erfunden hat. Da könnt ihr zum Beispiel, das kommt in der Praxis auch vor, ich habe Max Meyer eingestellt, ne, Vertragszusage gemacht, dass der Max Meyer, der kann aber erst zum 1.6. nächsten Jahres kommen, aus irgendwelchen Gründen, schließt einen Vertrag mit Max Meyer ab, dass er zum 1.6. kommt, aber bis dahin habe ich Bedarf. Dann könnte ich Lieschen Müller einen befristeten Vertrag geben bis zum 30.05., bis Max Meyer kommt. Also vorübergehende Vakanz geht nach der Rechtsprechung, die sagt, ja, das ist ein vergleichbarer Fall. Das heißt, mit der Prüfung der 8 Gründe, die im Gesetz stehen, ist man noch lange nicht durch. Ne? Also ihr könnt auch, wenn man kreativ ist als Arbeitgeber, einen Grund finden, der rechtlich vergleichbar ist. Ne?
Also das heißt aber für mich immer wieder, wie eigentlich jedes Mal wir zum Ende kommen, sagen zu müssen, oh, das ist tückisch, Minenfeld,
Ja.
Spitz, pass auf, es ist gut, wenn man einen Rechtsanwalt für Arbeitsrecht in der Nähe hat.
Das ist jetzt schon fast übertrieben. Der erste Schritt ist schon getan, wenn man als Führungskraft erstmal auf den Personalbereich zugeht. Ich gehe mal davon aus,
Ja.
ein Großteil der Fälle, die wirklich nicht, sagen wir mal, spezielle Einzelfälle sind, wo die Rechtsprechung sich ständig ändert, kann ein Personalbereich beantworten. Führungskraft muss Ihnen zumindest, mir geht es darum, das Gefühl kriegen, oh, wenn ich jemanden befristet einstellen will, da gibt es Fallstricke en masse. Ne?
Oh, jetzt schnaufen wir mal durch, Herr Koch. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt wieder sehr aufklärend. Ich glaube, wir sind jetzt alle viel erhellter als zuvor. Man stellt sich das immer so einfach vor, ne? Man hat da irgendwie jemanden, der lange krank ist, und dann stelle ich mal jemanden flott ein. So einfach ist die Sache nicht.
Die Juristen sind dazu da, Probleme zu lösen, wo kein Mensch ahnt, dass er die überhaupt hat.
Ja, das haben Sie gut gesagt. Das stimmt. Für alle, die jetzt auch zugehört haben, sei nochmal gesagt, das, was jetzt aufgezählt wurde und der Paragraph, das werde ich mal in die Shownotes einstellen, wenn Sie das selber auch nochmal gerne nachlesen
Vor
möchten.
allen Dingen ein Tipp, ein Blick in das Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Also ist halt sein Befristungsgesetz mal durchzulesen, als Führungskraft dafür ein Gefühl kriegt. Das lohnt sich immer. Ne? Das Gesetz heißt ja Teilzeit- und Befristungsgesetz. Also es ist nicht nur die Befristung geregelt, sondern auch das Phänomen der Teilzeitarbeit. Also es lohnt sich, dieses Gesetz zu lesen. Es ist nicht sonderlich lang. Ne? Es ist ein Gesetz.
Also, das ist jetzt nochmal der letzte Tipp des Tages. Vielen Dank, Herr Koch. Und wir haben uns ja verabredet, dass wir uns auch noch mal weiterhin treffen werden. Themen gibt es ja immer noch genügend.
So ist es. Ja.
Also dann wünsche ich allen noch einen fröhlichen Tag, was auch immer Sie vorhaben. Herr Koch, Ihnen auch herzliches Dankeschön nochmal und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
Ja, und ich danke auch für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Herzlichen Dank für deine kostbare Zeit, in der du uns zugehört hast. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Ich freue mich übrigens, wenn du eine Idee hast, welche Führungsthemen bzw. welche Fehler ich mal aufgreifen sollte. Auch dürfen sich gerne Personen bei mir melden, die von ihrem Führungsfehler berichten möchten. Aber wenn nicht, ist das auch okay. Und falls du aber ganz andere Fragen hast oder Unterstützung in deinem Führungsalltag suchst, auch dann kannst du dich gerne bei mir melden. Wir verabreden uns dann einfach in Zoom und schauen, wie die richtige Strategie für dich aussehen könnte. In den Shownotes findest du die Kontaktwege zu mir. Also, bis zum nächsten Mal wünsche ich dir wundervolle und genussvolle Tage. Tschüss, tschüss!